DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Lohndumping. Die EU will ihre Entsenderichtlinie reformieren. Hängepartie. Das Verfahren gegen den deutschen Börsechef geht weiter. Brexit ohne Deal. Was ein harter EU-Ausstieg der Briten für die Flugbranche bedeutet. Und Integration, wie Flüchtlinge in den USA schnell zu einem Job kommen. Das und mehr sind jetzt unsere Themen hier im Wirtschaftspodcast. Die EU-Entsenderichtlinie aus dem Jahr 1996 sollte verhindern, dass Arbeitnehmer aus ärmeren EU-Ländern von Arbeitgebern in reicheren Mitgliedstaaten als billige Arbeitskräfte ausgebeutet werden. Rund 2 Millionen EU-Bürger betrifft die Regelung. Allein in Deutschland sind es mehr als 500.000. Doch seit Jahren beklagen Gewerkschafter, dass die Regeln zu löchrig sind, Menschen würden ausgebeutet und Sozialstandards in Ländern wie Deutschland oder Frankreich untergraben. Tatsächlich verdienen Entsandte nach Angaben der EU-Kommission häufig nur halb so viel wie heimische Arbeitnehmer. Jetzt haben die Arbeits- und Sozialminister der EU eine Reform der Entsenderichtlinie auf den Weg gebracht, die das in Zukunft verhindern soll. Karin Bensch mit den Einzelheiten.
Es geht um Hunderttausende Beschäftigte, Pflegerinnen aus Polen, Bauarbeiter aus Rumänien oder Fleischer aus Bulgarien, die in Deutschland oder anderen europäischen Ländern arbeiten. Für Unternehmen und Kunden erledigen sie dort preiswert Aufträge. Für ihre Heimatländer sind sie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Doch Gewerkschafter kritisieren, diese Beschäftigten werden häufig ausgebeutet. Mindestlohnsätze würden untergraben, überlange Arbeitszeiten würden verlangt, aber nicht bezahlt. Die meisten entsendeten Beschäftigten verdienen nicht einmal halb so viel wie ihre einheimischen Kollegen, sagt die EU-Kommission. Wir wollen gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit am gleichen Ort, fordert der estnische Arbeitsminister Jevgeni Ossinovski.
Equal pay for equal work at the same place.
Die Regeln für die Entsendung sollen verschärft werden, um Arbeitnehmer in Europa besser vor Lohn- und Sozialdumping zu schützen. Wir wollen einen fairen Arbeitsmarkt mit sozialen Rechten, die alle Mitgliedsländer in der Europäischen Union einhalten, sagt Marianne Theissen, die in der EU-Kommission für Arbeit und Soziales zuständig ist.
Fair labor markets with social rights that every country in the European Union adheres to.
Entsendungen sollen in Zukunft im Durchschnitt nicht länger als 12 Monate gelten, in Ausnahmefällen 18 Monate. Künftig sollen für Entsandte und Einheimische grundsätzlich die gleichen Regeln zur Vergütung gelten. Also nicht mehr nur der Mindestlohn, sondern auch Weihnachtsgeld, Prämien oder Schlechtwettergeld. Das Transportgewerbe bleibt allerdings zunächst von den neuen Regeln ausgenommen. Das Grundproblem ist, Löhne und Sozialstandards sind in den einzelnen EU-Ländern sehr unterschiedlich. In Dänemark zum Beispiel liegen die Arbeitskosten pro Stunde bei etwa 42 Euro. In Bulgarien dagegen sind es nur rund 4,40 Euro. Deshalb können Unternehmen aus Ländern mit geringen Löhnen und Sozialbeiträgen die Preise für Dienstleistungen in reicheren Staaten unterbieten. Hier sollte die europäische Entsenderichtlinie gegensteuern, die es bereits seit gut 20 Jahren gibt. Sie schreibt vor, dass zum Beispiel Mindestlöhne auch für entsandte Arbeitnehmer gelten. Gewerkschafter beklagen jedoch Schlupflöcher und Missbrauch. Ausländische Arbeitnehmer würden oft ausgebeutet und örtliche Sozialstandards damit ausgehöhlt. Die Reform der Entsenderichtlinie soll genau das ändern. Der neue Kompromiss ist ein klares Zeichen für ein gerechteres und sozialeres Europa, meint EU-Arbeitskommissarin Theissen.
It is a clear sign that we deliver on a fairer and more social Europe.
Dennoch gehen die Interessen der einzelnen EU-Länder weit auseinander. Die Reform der Entsenderichtlinie war vor allem vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron gefordert worden, um einheimische Beschäftigte in Frankreich vor Lohndumping zu schützen. Deutschland, die Benelux-Staaten und weitere Länder unterstützen ihn. Ungarn, Litauen, Lettland und Polen lehnen den Kompromiss dagegen ab. Vor allem osteuropäische Länder kritisieren, dass westliche Staaten ihre Arbeitsmärkte abschotten wollen. Großbritannien, Irland und Kroatien enthielten sich, weil sie Bedenken hatten, dass die Reform ihren Transportsektor belasten könnte. Viele Länder trugen den Kompromiss also letztlich nicht mit. Die Erklärung soll Mitte November bei einem EU-Gipfel mit Bundeskanzlerin Merkel und den anderen Staats- und Regierungschefs in Göteborg unterzeichnet werden. Zustimmen muss auch noch das Europaparlament, das voraussichtlich noch eigene Änderungsvorschläge machen wird.
Karin Bentsch berichtete. Eigentlich hatte es so ausgesehen, dass das Verfahren gegen den Chef der deutschen Börse, Carsten Kengeter, wegen des Verdachts von Insidergeschäften eingestellt wird. Zwar gegen die Zahlung einer sechsstelligen Summe, aber ohne dass es zum Prozess kommt. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hatte allerdings erhebliche Einwände gegen die Einstellung des Verfahrens und hat sich mit ihrer Sicht der Dinge offenbar durchgesetzt. Ursula Mayer.
Das Amtsgericht Frankfurt lässt den Börsenboss Carsten Kengeter nicht vom Haken. Die zuständige Richterin hat abgelehnt, das Verfahren wegen möglichen Insiderhandels gegen ihn einzustellen. Dafür sprechen für sie laut Staatsanwaltschaft gleich mehrere Gründe. Zum Beispiel, dass es sich bei dem Beschuldigten immerhin um niemand Geringeren handelt als den Chef des größten deutschen Börsenbetreibers. Oberstaatsanwältin Nadja Niesen formuliert es so.
Das Gericht hält es angesichts des nicht unerheblichen Gewichts der Tatvorwürfe und der besonderen Stellung des Beschuldigten und seiner diesbezüglich anzunehmenden besonderen Verantwortung für opportun, die Ermittlung fortzusetzen.
Dagegen wollte die Staatsanwaltschaft Frankfurt sie ursprünglich einstellen. Dafür wären allerdings Geldbußen zu zahlen gewesen. Börsenchef Kengeter selbst hätte das 500.000 Euro gekostet, seinen Arbeitgeber 10.500.000 Euro. Das alles ist nun vom Tisch. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter. Eine Entscheidung, die man bei der deutschen Börse bedauert. Wenig überraschend war man doch davon ausgegangen, dass der Deal mit der Staatsanwaltschaft auf jeden Fall zustande kommen würde. Doch zuletzt hatte es daran große Kritik gegeben. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hatte davon abgeraten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Börsenchef vor, er habe vor 2 Jahren für 500.000 Euro Aktien der deutschen Börse gekauft. Dabei sollen im Hintergrund schon die Strippen gezogen worden sein für einen möglichen Zusammenschluss mit der Londoner Börse. Es wurde bereits heimlich verhandelt. Von diesem Insiderwissen soll Kengeter mutmaßlich profitiert haben. Denn als die Fusionspläne später bekannt wurden, wurden seine Aktien immer mehr wert und das hat ihm ordentliche Gewinne beschert. Auch wenn der Topmanager nach wie vor als unschuldig gilt, findet Aktionärschützer Klaus Nieding die Vorwürfe gravierend. Das Ganze schade auch dem Ruf dieses Unternehmens.
Aus meiner Sicht ist der Vorwurf gegen den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Börse AG wegen eines möglichen strafbaren Insidergeschäftes ähnlich schwerwiegend wie der Vorwurf gegen den Vorstand einer Großbank, wenn dieser Falschgeld hergestellt hätte.
Auch das hessische Wirtschaftsministerium als Börsenaufsicht untersucht derzeit, ob Kengeter als Mensch überhaupt noch geeignet ist, um so ein großes Unternehmen wie die Deutsche Börse zu leiten. Bis März 2018 ist Kengeter auf diesem Posten vorgesehen, dann läuft sein Vertrag aus. Aktionärschützer Klaus Nieding fordert,
dass alle Beteiligten einvernehmlich hier eine Lösung finden, dass möglicherweise ein Nachfolger gefunden wird und Herr Kengeter gesichtswahrend sich auch neuen Tätigkeiten zuwenden kann. Man muss ja auch mal sehen, er belastet ja auch sich selbst extrem dadurch.
Und das Unternehmen, für das die ganze Hängepartie damit endlich ein Ende haben könnte. Die Fusion ist mittlerweile geplatzt. Auch das hat dem Unternehmen übrigens nicht gut getan.
Informationen von Ursula Mayer aus Frankfurt. Seit mehr als 1 Million Flüchtlinge in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind, wird verstärkt über die Frage diskutiert, wie ein Land Zuwanderer am besten und am schnellsten integrieren kann. Und immer wieder geht dabei der Blick über den Atlantik nach Kanada und vor allem ins klassische Einwanderungsland USA. Wie sehen dort die Programme für Zuwanderer aus? Und wie finden in den USA auch schlecht qualifizierte Flüchtlinge einen Weg in den Arbeitsmarkt? Diesen Fragen ist Christian Schwalb in seiner preisgekrönten Reportagereihe in den USA nachgegangen. Heute geht es um die Vermittlung von politischen Flüchtlingen aus Bhutan und Nepal in Vermont.
Dienstagmorgen im Hotel Vermont. Auf Lal Pradans Liste steht Zimmer 502 ganz oben. Ein kurzer Blick, alles okay. Zügig beginnt er, die Betten abzuziehen. Und schon geht's weiter zum nächsten Zimmer. Pradhan kommt aus Bhutan, gehörte dort zu einer Minderheit, die seit Jahrzehnten drangsaliert wird.
Ich habe 20 Jahre in einem Flüchtlingslager in Nepal verbracht. Hier in den Staaten hat es genau 14 Tage gedauert, bis ich den ersten Job hatte, als Tellerwäscher. Dann bin ich schnell hier gelandet, dank der Ansiedlungsagentur.
Fast 60 von Pradhans Landsleuten beschäftigt Westport Hospitality mittlerweile in seinen 3 Hotels im Großraum Burlington. Joe Carton spricht von einer Win-Win-Situation für sein und viele andere Unternehmen in Vermont.
Unsere Arbeitslosenquote liegt bei unter 3,5%. Es gibt also kaum Leute, die Jobs suchen. Gleichzeitig wandern die jungen Vermonter in andere Bundesstaaten ab. Deren Platz nehmen Flüchtlinge ein. Das ist für uns Arbeitgeber und für die Flüchtlinge gut. Wir brauchen sie.
Die Flüchtlinge arbeiten als Zimmermädchen in den Großbäckereien Vermonts oder am Bau. Und fast immer führt der Weg über Eric Duffy und das Vermont Refugee Resettlement Program. Eine der Agenturen, die sich im Auftrag der Regierung in Washington um die Ansiedlung der Flüchtlinge in den einzelnen Bundesstaaten kümmern.
Wir erstellen von den Flüchtlingen direkt in der ersten Woche ein Profil. Was bringen sie mit? Bildungsstand, Arbeitserfahrung, Sprachkenntnisse, die Busanbindung, damit sie zur Arbeit kommen. Das alles entscheidet mit darüber, wie vermittelbar sie sind.
Bei Krishna Gurung war der Fall schnell klar. Der 23-Jährige kam ohne Qualifikationen nach Vermont. Die Agentur vermittelte ihn in die großen Fabriken der Lebensmittelindustrie. Am Anfang Fließband im Kühlhaus.
Mittlerweile reinige ich in der Produktion einer Fleischfabrik. Nicht ganz ungefährlich wegen der Chemikalien. Aber ich bin sehr froh über diesen Job. Anders als in Nepal bin ich hier in einem sicheren Land mit Leuten, die es gut mit mir meinen. Und ich habe ein sicheres Einkommen.
Das Resettlement Program kommt auf eine Vermittlungsquote von fast 100% der arbeitsfähigen Flüchtlinge. Das spricht sich herum. Es rufen immer mehr Arbeitgeber bei Eric Duffy an. Der wünscht sich entsprechend mehr Flüchtlinge in Vermont.
Natürlich hat diese Quote auch etwas damit zu tun, dass Vermont als kleinem Staat nur 325 Flüchtlinge pro Jahr zugewiesen werden. Aber es sagt auch viel über ihre Motivation aus. Die bleiben nicht auf den Einstiegsstufen. Wir sagen ihnen, das ist euer erster Job in Amerika, nicht der letzte. Wer das verinnerlicht, entwickelt sich schnell weiter.
Zurück im Hotel Vermont. Namgay Sherpa ist eine von Duffys Erfolgsfällen. Die 26-Jährige packt ihre Tasche, ihre Nachtschicht an der Rezeption ist zu Ende.
Ich habe als Zimmermädchen angefangen, für $10 die Stunde. Jetzt mache ich hier nachts nebenbei die Abrechnung und bekomme 13. Und ich will bald wieder an die Schule. Meine Generation muss noch lernen, hier auf eigenen Beinen zu stehen. Aber schon unsere Kinder werden hier zu Hause sein und etwas zurückgeben können.
Wie politische Flüchtlinge in den USA schnell zu einem Job kommen, das war eine Reportage von Christian Schwalb. Die Brexit-Verhandlungen stocken und frühestens ab Dezember werden Großbritannien und die EU über ihre künftigen Wirtschaftsbeziehungen sprechen müssen. Doch auch dann ist nicht ausgeschlossen, dass das Land im Frühjahr 2019 ohne ein Abkommen aus der EU kracht. Was hieße ein solches No-Deal-Szenario für den europäischen Flugverkehr? Im schlimmsten Fall dürften Fluggesellschaften dann bestimmte Strecken nicht mehr bedienen und die Passagiere wären die Leidtragenden. Das befürchten nicht nur Branchenvertreter, sondern sogar der britische Finanzminister. Hintergründe von Stephanie Pieper aus London.
Der B-Day, der Brexit-Day, ist der 29. März 2019. An diesem Tag verlässt das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland die Europäische Union. Und am selben Tag könnte es passieren, dass zwischen der Insel und dem Kontinent keine Flugzeuge mehr verkehren. Davor warnt nicht irgendwer, sondern der britische Schatzkanzler höchstpersönlich, Philip.
It is theoretically conceivable that in a no-deal scenario there will be no air traffic moving between the UK and the European Union.
Der Finanzminister hält es zwar nicht für wahrscheinlich, dass Flugzeuge am Boden bleiben, aber doch für theoretisch vorstellbar. Auch Lillian Greenwood, die Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Parlament, sorgt sich, was ein Brexit ohne Deal für britische Airlines, britische Airports, britische Passagiere und für die Ticketpreise bedeuten würde.
What would that mean for the future of UK Airlines, UK Airports and UK consumers' affordable flights?
Raus aus der EU heißt auch raus aus der European Common Aviation Area, dem Binnenmarkt für den Luftverkehr. Unter diesem Arrangement darf jede Fluggesellschaft, die mehrheitlich in europäischem Besitz ist, innerhalb der gesamten EU Strecken anbieten. Doch mit dem Brexit ist für die Briten Schluss mit diesen Open Skies. Wenn sich London nicht mit Brüssel auf ein Nachfolgeabkommen einigt, dann dürften die Airlines nicht mal mehr zwischen Großbritannien und der EU hin und her fliegen. Diesen Worst Case skizziert Michael O'Leary, der Chef des irischen Billigfliegers Ryanair.
Wenn es bis Weihnachten 2018 keine klare Vereinbarung gibt zwischen der britischen Regierung und den 27 EU-Partnern, dann werden nicht nur wir, sondern auch andere Airlines und die Reiseveranstalter Flüge streichen müssen.
Die gegenseitigen Flugrechte für die Zeit nach dem Brexit müssten etwa ein halbes Jahr vorher geklärt sein, fordert O'Leary. Gelassener gibt sich Willie Walsh, der Chef des Mutterkonzerns von British Airways. Er sagte im Sommer bei einer Anhörung im EU-Parlament, mit Unterstützung der Politik sollte es relativ einfach sein, sich rechtzeitig zu einigen.
With policy support, it ought to be relatively straightforward to agree a deal on aviation that will be ready when the UK leaves the EU.
Ladies and gentlemen, we'll shortly be landing at London. Can we ask you please to return to your seat now?
Denkbar ist bei einem Crash-Brexit der Rückfall auf bilaterale Abkommen für den Flugverkehr. Die Lufthansa zum Beispiel könnte dann zwar weiter aus ihrem Heimatmarkt Deutschland nach Großbritannien fliegen, aber etwa nicht mehr von Frankreich nach Großbritannien. Weniger Wettbewerb in Europa könnte zur Folge haben, dass Flugreisen teurer werden. Der hiesige Verkehrsminister Chris Grayling erkennt jedoch auf beiden Seiten den guten Willen und konstruktive Diskussionen, um sicherzustellen, dass der Flugverkehr nach dem britischen EU-Austritt eben nicht unterbrochen wird.
There is nothing but goodwill and constructive discussion between us and those countries in making sure there is no interruption in flying.
EasyJet geht lieber auf Nummer sicher. Der britische Low-Cost-Carrier hat bereits eine Tochter mit Sitz in Wien in Österreich gegründet, die dann Strecken zwischen EU-Ländern anbieten soll. Der Chef von Air France, KLM, macht allerdings klar, wenn britische Airlines auch künftig innerhalb der EU fliegen wollen, dann müssen sie sich dabei den EU-Spielregeln und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs unterwerfen. Genau das ist jedoch ein rotes Tuch für die Hardline-Brexiteers auf der Insel.
Was würde ein harter EU-Ausstieg der Briten für die Flugbranche bedeuten? Dieser Frage ist Stefanie Pieper in London nachgegangen. Und damit geht unser aktueller Wirtschaftspodcast zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Thomas Kohlmann am Mikrofon und Gerd Georgi in der Technik.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/wirtschaft.